Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche pulmonale arterielle Hypertonie, eine seltene Form des Lungenhochdrucks. Für die pulmonale arterielle Hypertonie existieren seit einigen Jahren medikamentöse Therapien, die die Lebensqualität und Lebenserwartung der Patienten verbessern. Allerdings kann die Krankheit noch nicht geheilt werden und sie wird oft erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert und hat dann eine schlechte Prognose. Die chronische pulmonale Hypertonie ist eine potenziell lebensbedrohende chronische Gefäßerkrankung der Lunge. Betroffene leiden in fortgeschrittenen Stadien bereits bei geringer Belastung und auch in Ruhe unter Atemnot. Sie ermüden schnell und ihre körperliche Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt. Definitionsgemäß spricht man von pulmonaler Hypertonie, wenn der pulmonalarterielle Druck in Ruhe im Mittel über 25 mm Quecksilbersäule liegt. Die pulmonale Hypertonie ist eine heterogene Erkrankung, erklärt Professor Ardeşir Gofrani, Medizinische Klinik 2 und 5 der Universitätsklinik Gießen und Marburg GmbH. Die Endstadien der Krankheit sind ähnlich, aber Auslöser und Verlauf sind bei verschiedenen Formen unterschiedlich. Die pulmonale Hypertonie tritt isoliert oder als Begleiterkrankung verschiedener anderer Krankheiten auf, beispielsweise bei chronischen Linksherzerkrankungen oder Lungenkrankheiten. Nur die pulmonale arterielle Hypertonie, kurz PAH, eine Form der pulmonalen Hypertonie, zählt zu den Orphan Diseases. Von ihr sind ca. 3.000 bis 5.000 Menschen in Deutschland betroffen. Sie wird je nach Ursache weiter unterteilt. In die idiopathische Form, die familiäre Form, in assoziierte Formen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Bindegewebserkrankungen oder angeborenen Herzfehlern, in eine durch Medikamente oder Toxine verursachte Form, zum Beispiel durch manche Appetitzügler, und in die persistierende pulmonale Hypertonie des Neugeborenen. An der idiopathischen und familiären Form der PAH erkranken vor allem jüngere Menschen und ungefähr doppelt so viele Frauen wie Männer.
Da die Anfangssymptome der PAH wie Atembeschwerden und Müdigkeit unspezifisch sind, vergehen manchmal bis zu 5 Jahre bis zur richtigen Diagnose. An PAH sollte gedacht werden, wenn Belastungsdyspnoe, Synkopen, Angina und oder zunehmende Belastungseinschränkungen bei Patienten auftreten, die nicht an kardiovaskulären oder pulmonalen Erkrankungen leiden. Die Differentialdiagnostik sollte möglichst in spezialisierten Zentren stattfinden. Je später die Diagnose erfolgt, desto schlechter ist die Prognose, da die PAH schnell fortschreitet. Patienten überleben dann meist nur 2 bis 3 Jahre. Wird dagegen früh mit einer spezifischen Therapie begonnen, können 2-Jahres-Überlebensraten von über 90% erreicht werden, betont Professor Eckehard Grünig, Leiter des Zentrums für Lungenhochdruck an der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg. Die pulmonale arterielle Hypertonie ist eine chronisch proliferative Erkrankung der Lungengefäße. Das Endothel proliferiert, es kann zu Thrombosierungen und zur Neomuskularisierung kommen. Dieser Gefäßwandumbau oder das vaskuläre Remodeling hat eine endotheliale Dysfunktion zur Folge. Es kommt zum Lumenverlust und zur Konstriktion der präkapillaren Lungengefäße. Das wiederum führt unbehandelt zu einer fortschreitenden Druck- und Volumenbelastung des rechten Herzens und auch dort zu Umbauprozessen, zu Rechtsherzinsuffizienz und schließlich zu einem meist tödlich endenden Rechtsherzversagen. Genetische Ursachen zeigten, dass die idiopathischen, familiären und assoziierten Formen der PAH mit Genveränderungen einhergehen, zum Beispiel im BMPR2-Gen, sagt Grünig. In einer europäischen Studie wurde gezeigt, dass Angehörige von PAH-Patienten, die ebenfalls einen BMPR2-Gendefekt geerbt haben, häufig keinen erhöhten pulmonalarteriellen Druck in Ruhe, sondern nur bei Belastung aufweisen. Wir gehen davon aus, dass neben der genetischen Disposition weitere Auslösemechanismen dazukommen müssen, damit eine PAH entsteht.
Bis vor einigen Jahren standen nur unzureichende Behandlungsmöglichkeiten der PAH zur Verfügung. Basistherapie mit regelmäßiger Sauerstoffversorgung, Antikoagulantien und Diuretika sowie Lungentransplantation und gegebenenfalls Herztransplantation in fortgeschrittenen Stadien. Die Situation der Patienten verbesserte sich, als vor fast 10 Jahren erste spezifische Medikamente auf den Markt kamen. Derzeit gibt es für die PAH 7 zugelassene Medikamente in 3 Klassen, die verengten Lungengefäße erweitern. Prostacyclin-Analoga, Prostanoide und Prostaglandine, Endothelin-Rezeptorantagonisten und Phosphodiesterase-5-Hemmer. Diese Arzneimittel verbessern die Belastbarkeit und Lebensqualität der Patienten, verlangsamen die Krankheitsentwicklung und können die Mortalität reduzieren, sagt Gofrani. Die Krankheit heilen können diese Substanzen aber nicht. Da die Substanzen nicht spezifisch im Lungengewebe wirken, haben alle drei Klassen typische Nebenwirkungen, erklärt Gofrani. Prostaglandine können zum Beispiel Flush-Symptomatik, Blutdruckabfall oder Kieferschmerzen auslösen. Endothelin-Rezeptorantagonisten, vor allem Bosentan, stehen im Verdacht, hepatotoxisch zu sein. Und Phosphodiesterase-5-Hämmer können beispielsweise zu Kopfschmerzen, Blutdrucksenkung oder Sehstörung führen. Während bisher oft erst bei eingetretener Verschlechterung des Krankheitsverlaufs Medikamente kombiniert wurden, gibt man heute zeitiger mehrere Substanzen. Man will, dass sich der Zustand bei den Patienten nicht nur nicht verschlechtert, sondern auch verbessert, sagt Gofrani. Zusätzlich zur medikamentösen Behandlung sollen weitere Maßnahmen durchgeführt werden. In Heidelberg wurde in Kooperation mit der Selbsthilfegruppe Pulmonale Hypertonie e.V. eine Rehabilitationsmaßnahme entwickelt, mit gezielter und individuell angepasster Atem- und Bewegungstherapie sowie mentalem Training, berichtet Grünig. Zusammen mit medikamentöser Therapie können mit diesen Maßnahmen körperliche Belastbarkeit und Lebensqualität der Patienten verbessert werden.
Zurzeit werden einige möglicherweise effizientere vasoaktive Therapien in klinischen Studien untersucht. Beispielsweise wird ein Vertreter einer neuen Klasse von PAH-Medikamenten, den Stimulatoren der löslichen Guanylatcyclase, in einer Phase-3-Studie bei PAH-Patienten geprüft, Riociguat. Es wirkt auf den gleichen Signalweg wie das körpereigene, gefäßerweiternde Stickstoffmonoxid. Außerdem werden Serotoninrezeptorantagonisten wie Tergorid untersucht. Bei PAH-Patienten findet man erhöhte Serumspiegel von Serotonin, das die Lungengefäße verengt. Die Hemmung der gesteigerten Proliferation von Endothel- und Gefäßmuskelzellen wäre ein möglicher Ansatz für eine kausale Therapie, ebenso wie ein Medikament, das Apoptose bei diesen Zelltypen in den betroffenen Gefäßen auslösen und den Wandumbau rückgängig machen kann. Ein vielversprechender Therapieansatz sind Tyrosinkinase-Inhibitoren, die bereits in der Onkologie eingesetzt werden. Denn die Gemeinsamkeiten des unkontrollierten Wachstums von Tumoren und der gutartigen Zellwucherung bei pulmonaler arterieller Hypertonie legen den Einsatz von Krebsmedikamenten auch bei PAH-Patienten nahe, erklärt Gofrani. Eine internationale Phase-3-Studie läuft derzeit zum Beispiel mit Imatinib, einem PDGF-Rezeptorantagonisten, der bisher bei chronisch-myeloischer Leukämie und progressiven malignen gastrointestinalen Tumoren zugelassen ist. Übrigens auch ein Orphan Drug in diesen Indikationen. Wachstumsfaktoren wie PDGF, kurz für Platelet-Derived Growth Factor, sind entscheidend an der Pathogenese der PAH beteiligt. Sie aktivieren spezifische Rezeptortyrosinkinasen, stimulieren dadurch die Proliferation und Migration glatter Gefäßmuskelzellen und induzieren so das vaskuläre Remodeling. Imatinib konnte in tierexperimentellen Studien die strukturellen Gefäßwandveränderungen verhindern. Wegen früherer Berichte über eine mögliche Kardiotoxizität wird bei den PAH-Studien besonderes Augenmerk auf die kardiale Sicherheit gelegt, so Gofrani.
Die PAH ist die am besten charakterisierte Form der pulmonalen Hypertonie. Nur hier ist die klinische Wirksamkeit der Medikamente nachgewiesen. Und nur hier sind diese zugelassen. Bei den anderen Gruppen der pulmonalen Hypertonie wird derzeit nach den europäischen Leitlinien keine Therapie mit PAH-Medikamenten empfohlen, sondern es sollte die Grunderkrankung möglichst effizient behandelt werden. Leider werden in den letzten Jahren PAH-Medikamente häufig auch bei anderen Formen der pulmonalen Hypertonie off-label verwendet, beklagt Gofrani. Ein Grund für diese Fehlverordnungen ist die oft nicht vollständige Diagnostik. Die zunehmende Anwendung der Echokardiographie als Screening-Untersuchung kann zwar helfen, Frühformen der PAH zu entdecken, aber leider hört dann oft die Diagnostik auf. Und andere Formen der pulmonalen Hypertonie werden als PAH diagnostiziert und mit den dafür nicht zugelassenen Medikamenten therapiert. Alle möglichen Auslöser sollten aber nachgewiesen oder ausgeschlossen werden.
Patienten mit pulmonaler Hypertonie sollten in spezialisierten Zentren für pulmonale Hypertonie behandelt werden. Nach den europäischen Leitlinien sollte ein solches Zentrum beispielsweise über ein interdisziplinäres Team verfügen, mindestens 50 Patienten mit PAH oder chronisch thromboembolischer pulmonaler Hypertonie betreuen und mindestens 2 dieser Patienten pro Monat neu behandeln. Nach Angaben des Selbsthilfevereins Pulmonale Hypertonie e.V. gibt es ca. 35 solcher spezialisierter Zentren, an Kliniken in Deutschland und rund 10 für Kinder. Nach Meinung Gofrani sind es aber nur 10 echte Zentren, die den strengen Kriterien der europäischen Leitlinien genügen. Nach § 116b des Sozialgesetzbuch 5 dürfen sogar mehr als 300 Institutionen ambulante Behandlungen von PAH-Patienten in Kliniken abrechnen, erklärt Gofrani, der hier Defizite in der Qualität der Behandlung befürchtet. Betroffene können jedoch Hoffnung in eine weitere Verbesserung der Therapie setzen. Es gibt in Deutschland viel Grundlagenforschung zur PAH, engagierte und erfolgreiche Arbeitsgruppen, eine gute Zusammenarbeit der Ärzte über Fachdisziplinen hinaus und nicht zuletzt eine sehr aktive Selbsthilfegruppe, auf deren Initiative pulmonale Hypertonieambulanzen aufgebaut und Stellen für Schwestern für pulmonale Hypertonie eingerichtet wurden. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.